Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Donnerstag, den 10. Dezember. Heute mit den folgenden Themen: Komplizenschaften zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei und eine Kultur des Schweigens. In der Schweiz ist es schwierig, unabhängig über Polizeiarbeit zu ermitteln.
Die Polizei und die Staatsanwaltschaft, die arbeiten Hand in Hand. Und deshalb wird die Frage in den Raum gestellt, ob die Staatsanwaltschaft überhaupt genügend unabhängig ist, um mutmaßliche Polizeigewalt oder Polizeiübergriffe überhaupt unabhängig untersuchen zu können.
Außerdem sprechen wir über diese junge Dame hier.
2x3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9. Wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt.
Ja, wer kennt sie nicht? Die freche Pippi Langstrumpf mit den roten abstehenden Zöpfen. Vor ziemlich genau 75 Jahren erschien der erste Band über das Mädchen, das bis heute von der ganzen Welt bewundert wird. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Meldungen des Tages. Heute von und mit Katrin Hiss.
Keine Rochade im Gemeinderat. Wie er heute früh in einer Medienmitteilung schreibt, behalten alle wiedergewählten GemeinderätInnen ihre bisherige Direktion. Die frisch gewählte Marieke Kreuth übernimmt die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün von ihrer Vorgängerin Ursula Wies. Gestern demonstrierten rund 30 Personen vor dem Staatssekretariat für Migration SEM in Wabern. Sie forderten, dass sich das SEM stärker mit der Situation in Eritrea auseinandersetze. Vom Bürgerkrieg in Äthiopien seien auch die Menschen in Eritrea stark betroffen. Erneut würden unzählige Personen auf unbestimmte Zeit ins Militär eingezogen werden oder müssten Nahrungsmittel der Armee abgeben. Außerdem forderten die Demonstrierenden einen sicheren Status für alle aus Eritrea geflüchteten Menschen in der Schweiz. Im Zusammenhang mit der Kriegsgeschäfte-Initiative von Ende November habe die Bundeskanzlei unsauber gearbeitet. Dies schreibt die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee XOR in einer Medienmitteilung. Im Abstimmungsbüchlein war vermerkt, dass rund 3000 KMUs von der Initiative betroffen wären. Diese Zahl stamme direkt von der Rüstungslobby und sei ungeprüft abgedruckt worden. Laut XOR seien es nicht mehr als 150 KMUs. Sie stützt sich dabei auf Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft, SECO. Die XOR fordert nun einerseits eine Entschuldigung des Bundesrates, andererseits aber auch, dass die Texte im Abstimmungsbüchlein in Zukunft von einer unabhängigen Stelle kontrolliert werden. Die Ehe für alle steht kurz vor der Schlussabstimmung. Gestern hat der Nationalrat die letzten Differenzen bereinigt. Anders als zuvor geplant soll der Weg zur Samenspende nun auch lesbischen Paaren offen stehen. Die christlich-konservative EDU hat bereits ein Referendum angekündigt. 48 US-Bundesstaaten verklagen Facebook. Darüber berichtet unter anderem die deutsche Tageszeitung Taz. Der Vorwurf lautet Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht. Diesen habe Facebook begangen, als der Social-Media-Konzern Instagram und WhatsApp aufkaufte. Mit seiner Monopolstellung verhindere Facebook einen fairen Wettbewerb, so die Kläger. Sie fordern deshalb, dass das Unternehmen die beiden Plattformen wieder verkaufen müsse. Und noch zum Wetter. Der morgige Freitag wird erst sonnig, am Mittag ziehen dann jedoch Wolken auf, es könnte stellenweise regnen, bei rund 3 Grad. Und auch das Wochenende wird trüb und nass bei Temperaturen um die 4 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Immer wieder kommt es in der Schweiz zu Fällen von Polizeigewalt. Und manchmal kommt es gar vor, dass Personen in Polizeigewahrsam sterben. Höchst problematisch ist, dass diese Fälle selten juristisch aufgearbeitet werden. Das sagt Brigitte Hürlimann. Sie ist Juristin und Journalistin beim Online-Magazin Republik und hat recherchiert, was bei Strafverfolgungen gegen Polizeibeamte genau falsch läuft. Sarah Heinzmann hat mit Brigitte Hürlimann über deren Recherche gesprochen.
Frau Hürlimann, für die Online-Zeitung Republik haben Sie drei brisante Fälle genauer unter die Lupe genommen. In allen drei Fällen ist eine Person durch die Polizei entweder schwer verletzt worden oder ist in Polizeigewahrsam verstorben. Einer dieser Fälle ist der Todesfall von Kilian S. Er ist vor 3 Jahren in Polizeigewahrsam hier in der Stadt Bern verstorben. Was genau ist in dieser Dezembernacht 2018 geschehen?
Fest steht, was man als Fakt nennen kann, ist, dass Kilian S. im Ausgang war, festgenommen wurde, dass auf der Polizeiwache Drogenkonsum festgestellt wurde. Er reagierte positiv auf mehrere Substanzen, eigentlich auf alle, die getestet worden waren. Und der herbeigerufene Arzt hat ihn dann doch als hafterstehungsfähig eingestuft. Kilian S. musste auf der Wache bleiben, in einer Zelle. Er wurde alle 2 Stunden überprüft, eine Sichtkontrolle, aber er verstarb dann in dieser Zelle, festgenommen auf einer Polizeiwache.
Jetzt würde man ja meinen, dass die Staatsanwaltschaft ein sehr großes Interesse daran hat, diesen Fall wirklich lupenrein aufzuklären, denn schließlich ist eine Person in den Händen des Staates verstorben. Das ist aber im Fall Kilian S. nicht so. Das finden Sie in Ihrer Recherche heraus. Frau Hürlimann, wie genau hat denn die Berner Staatsanwaltschaft ermittelt?
Nun, die Berner Staatsanwaltschaft hat zwar einige wenige Untersuchungen getätigt, ist dann aber sehr bald zum Schluss gekommen, dass es keine Hinweise gäbe auf ein strafbares Verhalten des Arztes. Es ist der Arzt, der hier im Fokus steht und wo der Vorwurf im Raum steht, dass er mit seinem Entscheid dazu mitgetragen hat, dass Kilian S. gestorben ist in der Zelle. Und das ist so das Auffallende und auch die Gemeinsamkeit verschiedener Fälle, die in der Öffentlichkeit bekannt geworden sind, dass die Staatsanwaltschaft auch bei diesen wirklich massiv schlimmen Fällen nicht bereit ist, einfach mal grundsätzlich eine ordentliche Untersuchung durchzuführen. Das ist eigentlich das Schockierende an diesem Fall.
Jetzt, Sie haben das dargelegt, es handelt sich dabei leider nicht um einen Einzelfall. Es gibt mehrere Fälle in der Schweiz, in denen die Staatsanwaltschaft nicht gegen Polizeibeamte untersucht. Die Polizeiarbeit kann so in der Schweiz nur sehr schwer überprüft werden. Das habe auch strukturelle Probleme, schreiben Sie, die Staatsanwaltschaften seien nicht genügend unabhängig von der Polizei. Können Sie dies nochmal ausführen?
Ja, das kann man in ganz einfachen Worten schildern. Sowohl die Polizei als auch die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind Strafverfolger. Sie haben ein gemeinsames Ziel. Sie wollen Kriminelle festnehmen können und sie zur Verantwortung ziehen. Das heißt, die Polizei und die Staatsanwaltschaft, die arbeiten Hand in Hand oder Schulter an Schulter. Da gibt es sehr viel Vorverständnis für die Arbeit der jeweils anderen Person. Und deshalb wird von verschiedener Stelle, auch international übrigens, die Frage in den Raum gestellt, ob die Staatsanwaltschaft überhaupt genügend unabhängig ist, um mutmaßliche Polizeigewalt oder Polizeiübergriffe überhaupt unabhängig untersuchen zu können.
Jetzt, Sie kamen ja zum Schluss, dass die Schweiz eine unabhängige Stelle brauchen würde, die allenfalls gegen Polizeibeamte untersuchen kann. Verschiedene Juristen und auch RechtsprofessorInnen teilen diese Meinung. Der Kanton Bern hat diese Forderungen in den letzten Jahren immer wieder abgelehnt. Frau Hürlimann, wieso tut man sich hier so schwer, eine unabhängige Stelle einzurichten?
Sie wissen vielleicht, dass die Strafverfolgung ist in der Schweiz kantonal geregelt. Und ich merke, dass es sich die Staatsanwaltschaften in den Kantonen sehr schwer tun bei dem Gedanken, dass sie nicht genügend unabhängig sein sollten für diese Aufgabe. Sie beanspruchen für sich, dass sie selbstverständlich auch Polizeigewalt so seriös und unabhängig aufarbeiten wie jeden anderen Fall auch. Was aber wiederum wirklich von kritischen Juristinnen, von Strafrechtlerinnen und Anwältinnen ganz stark hinterfragt und in Zweifel gezogen wird. Aber es würde der Bruch eines lange und ja, traditionellen Systems bedeuten in der Schweiz und damit tut sich die Schweiz ja bekannterweise immer schwer.
Ein anderer wichtiger Punkt ist zudem der sogenannte Korpsgeist, den Sie in Ihrer Recherche ansprechen, den es innerhalb von Polizeistrukturen gibt. Können Sie hier ausführen, was Sie genau damit meinen?
Es gibt das Phänomen, dass sich die Polizistinnen und Polizisten gegenseitig schützen und dass sie sich sehr schwer tun, Übergriffe oder Fehlverhalten von Kolleginnen und Kollegen anzuzeigen. Das heißt konkret, man schweigt, wenn etwas passiert, das nicht hätte passieren sollen. Man schaut weg oder man behauptet dann, wenn man gefragt wird in einer Einvernahme, man hätte nichts gesehen, nichts gehört, es sei alles mit rechten Dingen zu und her gegangen. Das ist unglaublich auffällig, wenn man mehrere Polizistinnen zum gleichen Vorfall befragt, dass da nur ganz selten jemand wagt zu sagen, doch bei diesem Einsatz ist etwas schiefgelaufen. Es ist auch mit mehreren Studien erwiesen, dass wenn es eine Polizistin, ein Polizist wagt, gegen Kolleginnen und Kollegen auszusagen, dass diese eigentlich fast nicht mehr in diesem Korps arbeiten können. Die werden derart schikaniert und ausgegrenzt von den Kolleginnen. Also da überlegen es sich alle sehr, sehr gut und oft, ob sie diesen Schritt wagen sollen.
Das Problem ist also, wie Sie das dargelegt haben, dass bei Polizeieinsätzen mit Gewalteinsatz es häufig schlussendlich Aussage gegen Aussage steht und niemand wirklich vom Polizeikorps etwas gegen seinen Kollegen, seine Kollegen sagen will. In Ihrer Recherche meinen Sie, dass sich dies durch Videoaufnahmen verbessern könnte? Die Kantonspolizei in Bern hat letzte Woche bekannt gegeben, dass sogenannte Bodycams bei Polizeieinsätzen selektiv eingesetzt werden könnten. Brigitte Hürlimann, begrüßen Sie dies?
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, auch aufgrund dieser letzten Recherche neige ich immer mehr dazu, Bodycams bei Polizistinnen und Polizisten zu begrüßen. Aber was niemals der Fall sein darf, ist, dass die Polizeikorps selber bestimmen, wann diese eingesetzt werden und wann nicht. Ich meine, es geht wirklich auch zum Schutz der Zivilpersonen. Wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen diese schockierenden Videos aus Frankreich gesehen, beispielsweise, wo absolut zufällig im Studio des betroffenen Mannes eine Kamera lief, als dieser verprügelt wurde von mehreren französischen Polizisten. Und ich meine, solche Szenen könnte man hoffen, kämen nicht mehr vor, wenn die Polizistinnen Bodycams tragen würden. Aber wie gesagt, die müssen immer und bei jedem Einsatz getragen werden und es darf nicht sein, dass die Polizei darüber befindet, ob und wann sie getragen wird. Und wissen Sie, und wenn dann bei einem Einsatz, wenn dann herauskommt, dass diese nicht getragen wurden oder nicht eingeschaltet werden, dann finde ich, dann kommt die Polizei wirklich in einen Erklärungsnotstand und das könnte sich ja vielleicht dann auch aufs Verhalten auswirken.
Brigitte Hürlimann haben wir gehört. Sie ist Juristin und Journalistin beim Online-Magazin Republik. Den Link zu den ganzen Recherchen gibt's bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info.
Hier geht es gleich um nicht irgendeine junge Dame, sondern um die stärkste junge Dame der Welt, die eigentlich auch keine Dame ist, sondern vielmehr Eltern, Lehrer und Polizeischreck in einem. Pippi Langstrumpf. Und so klingt ihre Titelmelodie in der Version der deutschen Punkband Wieso.
Ich mach dir die Welt, bitte, wie sie mir gefällt. Ey, Pippi Langstrumpf, da leid, da leid, da leid.
Radar Info. Zeitsprung.
Sie führt Polizisten an der Nase herum und nervt Lehrerinnen, hebt kurzerhand ein Pferd in die Luft und ringt den stärksten Mann der Welt nieder. Keine Romanfigur des 20. Jahrhunderts hat die Kinderliteratur so stark beeinflusst wie Pippi Langstrumpf. Seit ziemlich genau 75 Jahren galoppiert sie durch die Kinderzimmer dieser Welt, bricht sämtliche Regeln und nervt die Autoritäten. Pippi Langstrumpf ist schrill, revolutionär und eine Symbolfigur für die weibliche Emanzipation. Und sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Kinder heutzutage wieder stärker sich selber sein dürfen. Kurz und knapp, Pippi ist bis heute unerreicht und sorgt auch 75 Jahre nach ihrer Schöpfung noch für glänzende Kinderaugen. Doch weshalb eigentlich? Salim Staubli hat nachgefragt bei Inger Lison, Jugendliteraturexpertin an der Technischen Universität Braunschweig.
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass Pippi Langstrumpf immer noch universelle Kinderwünsche befriedigt, indem sie halt sprachlich den Erwachsenen ebenbürtig ist, indem sie finanziell unabhängig ist. Das heißt, sie hat ja einen Koffer voller Gold und sie ist das stärkste Mädchen der ganzen Welt. Das sind, glaube ich, so Kriterien, die sie unschlagbar machen oder zeitlos dann auch. Also es werden zeitlose Themen außerdem verhandelt. Es geht um Freundschaft mit Tommy und Annika. Es geht um füreinander einstehen. Es geht darum, dass man Macht hat, aber diese nicht missbraucht. Ja, und vor allen Dingen liegt es natürlich auch an dem Medienverbund, der um Pippi Langstrumpf entstanden ist. Astrid Lindgren war ja genauso wie Erich Kästner schon Vorreiterin. Früh wurden die einzelnen Bände ja als Hörspiel gesendet. Und ja, der Oetinger Verlag oder Raben und Schögrin, die haben natürlich ganz, ganz viel Merchandising-Produkte mittlerweile um Pippi Langstrumpf auf den Markt gebracht. Und daran liegt das natürlich auch, dass so dieser Klassiker weiter tradiert wird und natürlich auch an den Elterngenerationen, die Pippi Langstrumpf an ihre Kinder weitergeben.
Pippi Langstrumpf ist ja eigentlich das pure Gegenteil der bürgerlichen Weltvorstellung eines vorbildlichen Menschen. Dennoch wird ihr ja von der breiten Gesellschaft ein wenig ein Vorbildcharakter attestiert. Worauf ist das zurückzuführen?
Ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass sie tatsächlich ein super Mädchen ist. Sie hat diese ganze Macht und missbraucht sie aber nicht. Und das ist natürlich auch Vorbild sozusagen. Des Weiteren ist es auch so, Astrid Lindgren hat ja mit Pippi Langstrumpf eine Parodie des Mädchenbuchs erschaffen. Und zwar geht es so auf Anne of Green Gables zurück, die sich ja für ihr Aussehen, für ihre Sommersprossen schämt. Und Pippi Langstrumpf steht ja zu ihrem Aussehen. Und das ist in der heutigen Zeit so immens wichtig für ja, Kinder, denn sie kommen ja schon früh damit in Berührung, dass man gut auszusehen hat, haben ihre eigenen YouTube-Kanäle oder sind bei Facebook oder Instagram unterwegs und sind auf Likes angewiesen. Und ich glaube, dass Pippi Langstrumpf, die ja wirklich für ihr Äußeres steht, was eigentlich den gängigen Schönheitsidealen der damaligen Zeit widersprochen hat, dass sie einfach so eine Vorbild- und Entlastungsfunktion dann auch hat.
Welche Bedeutung kann denn Pippi Langstrumpf zugetragen werden in Bezug auf die Emanzipation der Frau? Kann man da sagen, dass diese Figur diesen Prozess womöglich sogar beschleunigt hat?
Ja, also erstmal von Grund an war es ja gar nicht von Astrid Lindgren intendiert, denn die hat ja die Pippi Langstrumpf-Geschichten zusammen mit ihrer kleinen Tochter Karin zusammen entwickelt. Und da ging es ja eigentlich eher darum, dass sich die Tochter natürlich mit der Pippi identifizieren kann. Aber interessanterweise identifizieren sie auch Jungen damit, weil sie einfach solche tollen Attribute hat. Aber natürlich wurde Astrid Lindgren von ganz, ganz vielen Strömungen vereinnahmt. Und ich glaube schon, dass sie sehr vorausgegriffen hat, diese gleich. Also das ist wirklich ein Novum gewesen, dass ein Mädchen die Abenteuer erleben darf, die sonst immer nur Lausbuben erleben durften. Und ich glaube schon, dass es da sehr um diese Emanzipation geht und dass es dann von der Emanzipationswelle natürlich aufgegriffen wurde, war nur eine Frage der Zeit. Aber ob das intendiert gewesen ist, das lasse ich mal dahingestellt.
Eine weitere Deutung, die ja man machen kann, ist diese Stärke von Pippi Langstrumpf, diese Kraft, die sie hat. Würden Sie sagen, die physische Stärke von Pippi Langstrumpf steht sinnbildlich so ein wenig für die unterdrückte Stärke der im emanzipierten oder unabhängigen Frau?
Ich glaube, ich würde das Wort Frau eher durch Kind ersetzen wollen, sozusagen. Also es geht ja darum, dass die Kinder einfach den Erwachsenen gleichberechtigt sind, dass sie nicht nur das machen müssen, was die Erwachsenen sagen, sondern dass sie das Verhalten der Erwachsenen auch kritisch hinterfragen und darüber reflektieren. Deswegen würde ich gerne Frau durch Kind substituieren und dann könnte man das vielleicht sogar auch so stehen lassen, ja.
Den Pippi Langstrumpf-Büchern wird ja grundsätzlich sehr viel Positives abgewonnen. Dennoch befällt einem beim Lesen oder zumindest mich beim Lesen immer wieder so ein wenig das Gefühl, Astrid Lindgren habe damit so eine heile Welt geschaffen, die für uns quasi unerreichbar ist. Das wiederum ist ja dann eher deprimierend. Finden Sie diesen Vorwurf gerechtfertigt?
Ich glaube, diesen Vorwurf der heilen Welt würde ich eher im Werkkontext sehen. Und das wurde ja immer diesen Bullaby-Büchern attestiert. Bei Pippi Langstrumpf hingegen finde ich es eigentlich eher so, dass sie sich in einer verdrehten Welt befindet, in diesem Mundus Inversus. Nämlich sobald Thomas und Annika die Gartenpforte zu Pippi Langstrumpfs Grundstück betreten und in diese Villa Kunterbunt, das ist nämlich diese verdrehte Welt, Mundus Inversus, betreten, dürfen sie eigentlich alles das ausleben, was Kinder eigentlich sonst verboten ist. Und das ist dieser Bruch mit den Konventionen und Normen, auch sprachlich gesehen, aber auch mit gesellschaftlichen Normen. Und ich glaube, dass diese Welt, die da erschaffen wird, diese verdrehte Welt für Kinder, die das lesen, wirklich so eine Entlastungsfunktion ist, einfach mal literarisch das auszuleben, was man sonst eigentlich nicht darf. Also ich würde diesem Vorwurf jetzt nicht unbedingt zustimmen in Bezug auf Pippi Langstrumpf.
Gerne würde ich jetzt noch ein wenig auf den historischen Kontext zu sprechen kommen. Das Buch erschien ja zunächst 1945 in Schweden, also nach Kriegsende, 1949 dann in Deutschland. Da würde mich zuerst interessieren, wie wurde das Buch denn in Schweden aufgenommen und vielleicht dann im Vergleich, wie wurde es in Deutschland aufgenommen?
Also in Schweden herrschten ganz andere Rezeptionsvoraussetzungen als in Deutschland. Dort konnten ja die Erziehungsdebatten, die getragen wurden von Bertrand Russell und Alexander Sutherland Neill, rezipiert werden. Es fiel in die Zeit des Modernismus, das ist dieser Bruch mit ästhetischen Konventionen und Normen. Und deswegen war das so ein ganz anderes Feld, in dem Pippi Langstrumpf oder Pippi Longström dann veröffentlicht wurde. Am Anfang wurde es mit Begeisterung aufgenommen, dann hat sich das aber schlagartig geändert mit der Rezension eines Literaturkritikers, John Lundquist, der Pippi Langstrumpf so attestiert hat, dass es eigentlich nur noch so einen faden Beigeschmack hat, der an der Seele kratzt. Und dann häuften sich die negativen Kritiken. Andererseits wurde dann dieses innovative Potenzial von Pippi Langstrumpf auch in Schweden erkannt und dann häuften sich wiederum die positiven Kritiken. In Deutschland haben wir ja eine abgemilderte Form von der Pippi Langstrumpf. Das heißt, es musste an den Rezeptionsvoraussetzungen angepasst werden. Das sieht man auch schon im Optischen. Dadurch, dass der Zweite Weltkrieg herrschte, konnten ja die Erziehungsdebatten gar nicht oder fanden die gar nicht statt. Der Modernismus, den gab es auch nicht in Deutschland. Und um nicht die lesenden Kinder an die Kriegszeit zu erinnern, wurde optisch zum Beispiel auch der braune Strumpf durch den schwarzen Strumpf ersetzt. Und es wurden auch textlich Eingriffe vorgenommen, damit die Kinder nicht an diesen Kriegskontext erinnert werden. Das heißt, wir haben im deutschen Rezeptionsraum eine sehr abgemilderte Form der schwedischen Pippi Langstrumpf. Aber hier war es tatsächlich so, dass es zu einem Aufschrei natürlich auch geführt hat. Bis dann tatsächlich Kritiken erschienen sind, die wirklich Pippi Langstrumpf Weltruhm und Unsterblichkeit vorausgesagt haben. Und ich glaube, damit hatten sie ja dann letztendlich auch recht, wenn man das so sehen kann. Und ja, dieses innovative Potenzial wurde dann auch erkannt. Und wie gesagt, es steht immer noch in den Bücherregalen der heutigen Generation. Von daher denke ich, das hat alles ganz gut gepasst.
Pippi Langstrumpf war und ist ja eine der seltenen Ausnahmefiguren in der großen Flut der Kinderbücher und Kindergeschichten. Da ist ja noch interessant, eigentlich hat Astrid Lindgren ja gezeigt, dass man mit einer solchen Figur durchaus Erfolg haben kann und trotzdem haben es ihr eigentlich sehr wenig Autorinnen und Autoren gleichgetan. Es gibt nicht wahnsinnig viele solcher Figuren oder starker Mädchenfiguren in der Literatur. Können Sie sich erklären, weshalb?
Ich versuche es einmal. Also ich glaube, man muss als Autor, Autorin zur richtigen Zeit veröffentlichen und dann auch das Richtige schreiben oder beziehungsweise das Innovative schreiben. Das ist ja J.K. Rowling jetzt auch gelungen. Und bei Astrid Lindgren war das tatsächlich so, dass die Rezeptionsvoraussetzungen gepasst haben und sie durch diesen Bruch mit diesen Normen und mit der Parodierung des Mädchenbuchs ja nur wirklich ein Novum geschaffen hat. Und das ist dieser Zeit dann auch geschuldet, dass sie so eine Durchschlagkraft hat. Also Pippi Langstrumpf fungiert dann einfach von da an als Blaupause und man muss erstmal wirklich so was ganz Innovatives wieder schaffen. Das ist natürlich schwierig, aber wir haben natürlich ganz tolle Autoren, die auch sehr emanzipierte Mädchenfiguren geschaffen haben, wie zum Beispiel Kirsten Boye, Cornelia Cornelia Funke, Dagmar Schiedolü oder Renate Welsch, aber man muss tatsächlich immer zum richtigen Zeitpunkt veröffentlichen. Und das ist, glaube ich, schwierig. Aber wie gesagt, J.K. Rowling ist es ja mit Harry Potter auch gelungen. Und sie hat das Rad auch nicht neu erfunden. Sie hat sich einfach bestimmter Motivtraditionen bedient und die dann in einen neuen Kontext gestellt. Und schon wurde das dann ein Bestseller.
Zum Schluss würde ich den Bogen gerne von Deutschland noch in die Schweiz spannen, und zwar mit einem Zitat von der Schweizer Schriftstellerin Hedi Wyss, die sagte einst, Pippi Langstrumpf zeigt, wo die Befreiung der Frau ihre Wurzeln hat, nämlich in der Befreiung des Kindes. Würden Sie dem so zustimmen?
Ich glaube, das Zitat geht von ihr sogar noch ein bisschen weiter, eine Befreiung des Kindes, das jeder am Anfang seines Lebens ist. Und ja, ich würde dem zustimmen, denn es ist tatsächlich so, dass die Weichen für das weitere Leben in der Kindheit gestellt werden. Und ich glaube, ich habe ein ganz schönes Zitat da auch parat von Astrid Lindgren, die nochmal auf diese Kindheit so eingegangen ist und auf die Erziehung und was man diesem Kind dadurch an Möglichkeiten mitgeben kann. Und vielleicht darf ich das Zitat hier anführen. Und zwar sagt sie in ihrer Rede, niemals Gewalt, die sie anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels gehalten hat. Ein Kind, das von seinen Eltern liebevoll behandelt wird und das seine Eltern liebt, gewinnt dadurch ein liebevolles Verhältnis zu seiner Umwelt und bewahrt diese Grundeinstellung ein Leben lang. Und das ist dann auch gut, wenn das Kind später nicht zu denen gehört, die das Schicksal der Welt lenken. Sollte das Kind aber wieder erwarten, eines Tages doch zu diesen Mächtigen gehören, dann ist es für uns alle ein Glück, wenn seine Grundhaltung durch Liebe geprägt worden ist und nicht durch Gewalt. Und ich glaube, das greift es eigentlich ganz schön auf. Also ich würde der Schriftstellerin zustimmen.
Soweit Inger Lison, Jugendliteraturexpertin an der Technischen Universität Braunschweig und Leiterin der Astrid Lindgren Datenbank.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe Infosendung vom Donnerstag, den 10. Dezember. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Sarah Heinzmann, Katrin Hiss und Salim Staubli. Die nächste Infosendung gibt's morgen hier um die gleiche Zeit. Dann geht es unter anderem um den angekündigten Gastrostreik bzw. die Kritik an Gastroswiss. Am Mikrofon verabschiedet sich Frau Voitz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge, bleibt gesund. Ja, und lüpft vielleicht einfach mal aus Ross auf heute. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.